Guten Morgen. Wir müssen das heute Morgen mal ein bisschen zweiteilen, aber ich erkläre es euch. Zuerst Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft von mir. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für die Gebete. 14 Tage Zeltlager, das ist schon anstrengend. Und am Sonntagabend beim Abschiedsessen, dann habe ich dann gesagt, so, ich bin jetzt eigentlich zu alt. Und dann ging das Gemaule los von 19, 20, 21-Jährigen. Nee, du musst nächstes Jahr wiederkommen. Wie gesagt, ich bin noch zu alt. Nein, du bist nicht zu alt, du musst wiederkommen. Wir brauchen dich hier. Du bist einer der Pfeiler von dieser Freizeit. Ich dachte, mach doch gar nicht mehr viel. Doch, du musst wiederkommen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, was nächstes Jahr um diese Zeit ist. Aber schauen wir mal. Dann habe ich eine neue Pumpe bekommen. Eigentlich wollte ich die ja erst in 3 Wochen haben, aber Deutschland ist so ein bisschen kompliziert, was Gesundheitsvorschriften geht. Man kriegt keine Überbrückung und alles Mögliche. Also habe ich mir sie jetzt vorigen Montag angelegt. Es gibt eine 2-stündige Schulung, das ist ungefähr, ich meine, du kriegst 2 Stunden Schulung und dann musst du quer durch Paris fahren. Ich habe dann die ganze Woche ein bisschen mit dem Ding rumgespielt, das funktioniert auch alles so ganz gut, nur die Technik ist halt eben, ich weiß nicht, Steinzeit gegenüber der anderen, man ist halt eben sicherheitsmäßig und update-mäßig so weit vorgeschritten, dass eigentlich nur noch Angst regiert. Und gestern habe ich mir dann einen Sensor gewechselt, alles gut. Gestern Abend um 12 fing das Viech dann an, Radau zu machen. Und dann will es den Wert haben und dann will es das kalibrieren und dann will es das alle halbe Stunde bis um 3:45. Dann habe ich sie abgemacht, dann habe ich sie in die Wohnzimmer, in die Kiste gelegt und habe gesagt, du schläfst jetzt draußen, ich muss jetzt auch mal schlafen. Dann habe ich es heute Morgen wieder angemacht, wieder anprobiert und jetzt gleich will die kalibriert werden um 11 oder irgendetwas. Deswegen lasst mich mal ein bisschen was vorerzählen, sonst müssen wir mittendrin einen Cut machen. Es ist wie im richtigen Leben. Die Mallis hat schon gesagt, wann fährst du das nächste Mal weg? Habe ich gesagt, nach der Versammlungsstunde war ich nach Starnberg. Na, die hatte ich Mallis gesagt, wendest doch am besten einen zweiten Wohnsitz an. Ja, ich bin aber Mittwoch schon wieder hier, also es ist nur ein Kurzurlaub. Nächsten Sonntag, ja, habe ich eine schriftliche Einladung von der Kirchengemeinde, Eröffnung vom Kindergarten. Geht man jetzt dahin, geht man nicht dahin? Ich wäre auch gerne hier. Ich habe mir vorgenommen, ich gehe mal in den Kindergarten, weil das ein Zeugnis vom Dorf ist. Die kommen nicht, es sind Entscheidungen. Dann fliege ich nach Kanada. In eine Gemeinde und ich bin mal gespannt, in 14 Tagen werde ich in Toronto in der Gemeinde sein, was das für eine Gemeinde ist und danach 5 Tage in Scroon Lake in USA, im Hauptquartier von Wort des Lebens, da geht es um Zukunftssachen und um Gespräche und dann wieder zurück. Da werde ich vielleicht mit Jetlag den Mittwochabend hier sein, weil dann am Donnerstag danach meine 4-wöchige Reha anfängt. Es ist wie im richtigen Leben. Nur, dass ihr das mal einfach wisst. Und danach ist dann die Gemeindefreizeit. So schnell geht das. Aber dazwischen komme ich mal nach Hause, weil wir Entlassung aus dem BU feiern wollen und da mache ich mal eine Pause, werde ich mich mal selbst entschuldigen oder nicht da sein. Kriegt man schon irgendwie hin. Denke ich auf jeden Fall. Soweit mal zur Einführung. Aber interessant ist, wie Kinder mittlerweile auf das Evangelium reagieren. Man muss wirklich bei der Schöpfung anfangen. Man muss den Kindern erklären, wer Gott ist. Kinder aus christlichen Elternhäusern, ist das alles okay? Über die Erzväter, wie wir jetzt, Abraham und so weiter, bis hin zu Josef und mit Josef dann das Evangelium verkündigt, weil einfach nicht mehr Zeit ist in 6 Tagen. Aber es fallen Entscheidungen. Kinder treffen Entscheidungen. Und das ist so wunderbar. In der ersten Freizeit waren es 11, die wirklich das erste Mal ihr Herz dem Herrn Jesus geschenkt haben. Und noch so einige, die dann wieder einen Restart machen, die eigentlich jedes Jahr sitzen bleiben. Das ist halt eben irgendwo Tradition, dass Kinder das auch wiederholen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und in der zweiten Freizeit bin ich mir nicht ganz sicher, 6 oder 7. Also haben sich diese 14 Tage gelohnt. Jetzt könnte ich ja mal ganz spitz fragen, wie viele haben sich bei euch bekehrt in den 14 Tagen? Nein, es geht nicht nur darum, einfach nur wegzufahren. Es hat auch einen Sinn. Es verändert die Ewigkeit. Und ihr müsst, dürft hier zu Hause bleiben und dafür beten. Das ist euer Auftrag, dass sich etwas bewegt. So, und jetzt singen wir noch ein Lied, ich kalibriere das Ding und dann schauen wir uns mal Glauben an. Es wird immer interessanter in Deutschland. Die erste Pumpe war ganz einfach gestrickt, die zweite, die hatte eine Fernbedienung, jetzt die dritte, die hat keine Fernbedienung mehr, da muss man alles direkt an der Pumpe und die ist so ängstlich und die hat so einen Datenschutz und die ist so neugierig und die will so viel Daten haben. Das ist schon, was sich da geändert hat, das ist Angst pur. Ja, das sehe ich jedenfalls so. Man könnte das auch viel einfacher machen, aber man muss das immer komplizierter machen und noch einen Wert und noch einen Wert und noch einen Wert. Wir sammeln Daten ohne Ende, sinnlos bis zum Abwinken, aber es ist halt eben so. Keine Ahnung, wer was damit anfängt. Da muss das alles geschützt werden, dass das auch bei mir bleibt und nicht beim anderen auf dem Handy erscheint. Ist mir doch egal, ob das da steht oder nicht, aber es ist halt eben Angst. Im Glauben wachsen. Wie ist das eigentlich mit Glauben? Welchen Glauben haben wir? Einen festen, hoffe ich. Immer denselben. Immer den gleichen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, schwankt der, ist er konstant, verändert er sich. Kann ja jeder mal selbst über seinen Glauben nachdenken, was hat sich da geändert an meinem Glauben in den letzten, keine Ahnung, hier ein Jahr, 5 Jahr, 10 Tagen, setzt euch irgendeine Frist. Wie verhält sich mein Glaubensleben? Bei mir ganz persönlich. Glauben wird von Gott geschenkt. Da kommen wir noch drauf. Aber Glauben kann man auch trainieren. Ich möchte mal so, ja, etwas einfach dahinstellen, was mir eigentlich so gar nicht mehr liegt. Aber morgens um 11 war Sportstunde. Da mussten die Kinder Sport machen. Meistens nur irgendwelche lockeren Sachen. Aber als ich noch jünger war und geboxt habe, da musste man ein Seil springen. Eine Stunde, anderthalbe, damit die Beine gelenkig waren. Die mussten schnell sein. Die Beine mussten genauso schnell sein wie die Hände. Wenn die Beine langsam sind, fällst du schneller um, wie du gucken kannst. Die Beine sind meistens wichtiger wie die Fäuste. Weil wenn du mit den Beinen ausweichen kannst, hast du oben viel mehr Chancen. Und du musst das dem anderen sein Gewicht berechnen und musst das mit einbeziehen. Aber das ist Theorie. Aber der Apostel Paulus spricht ja auch von Sport, vom Wettlauf, vom Start, vom Ziel, vom Anfangen. Und dafür muss man doch trainieren. Wenn man einen Wettkampf bestreiten will, muss man trainieren. So ad hoc zu gewinnen, das gelingt fast nie. Aber Training ist ja kontinuierlich. Wie trainiere ich meinen Glauben? Oder trainiere ich ihn gar nicht? Oder trainiere ich mich einfach nur, um noch so ein bisschen fit zu sein, damit es nicht gar zu kracht, wenn ich den Arm bewege? Machen wir so ein bisschen locker Übungen, dass wir noch so ein bisschen fit sind. Ist das mit meinem Glauben auch so? Ich gehe nochmal so in die Gemeinde, höre mir was an und dann, ja, das reicht für meinen Glauben, dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist dann so mein Level, was mir reicht. Oder kämpfe ich um meinen Glauben? Will ich wirklich einen starken Glauben haben? Dann muss ich auch dafür trainieren. Der Jesus ist der beste Trainer auf dieser Welt. Und sein Wort lehrt uns, wie wir stärker werden, wie wir im Glauben wachsen. Weil ein Glaube, der nicht wächst, weiß ich nicht. Irgendjemand ist jetzt völlig belanglos, hat mal einen Benjamini gekauft, hat ihn zu Hause stehen gehabt und irgendwann war der zu groß. Und dann durften wir den hier bewundern. Und dann war der hier zu groß, jetzt steht der draußen. Eine ganz normale Folge von Wachstum. Der wird immer größer. Ich weiß nicht, ob der winterfest ist, wenn man draußen stehen lassen. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von den Pflanzen. Vielleicht ist er dann nächstes Jahr weg. Wenn ich unseren Karl angucke, flink wie ein Wiesel, aber reden will er nicht. Und weiß aber, wo er überall hinkommt, aber Wörter sagen, man kann sie ihm vorsagen, jetzt ist er 2 Jahre, sag mal, okay, was der so mit den kleinen Fingerchen alles fitzelt schon, da ist er halt eben perfekt drin, reden kommt noch. Aber wenn er jetzt mit 15 immer noch nicht reden würde, da würden wir uns doch langsam Gedanken machen. Da würden wir doch sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Er muss auch reden. Ist er taubstumm? Nö. Hört ja alles, reagiert ja auf alles und kann auch sich eigentlich artikulieren. Und dann nach 15 Jahren sagt er auf einmal einen komplett perfekten Satz. Und dann schweigt er wieder. Man hört nichts mehr von ihm. Was hat es mit dem Glauben zu tun? Es gibt Christen, da hört man nichts von. Und dann auf einmal sprechen die ein Gebet. Da denkt man, oh, und dann hört man wieder nichts mehr von denen. Wie ist es denn mit meinem Glauben? Funktioniert das alles so? Oder mit Laufen lernen, wenn er nicht läuft? Er könnte eigentlich laufen, alles ist gesund. Und mit 40 fährt man den immer noch im Rollstuhl, weil er keinen Schritt machen will. Er glaubt fest, dass er laufen kann, nur er macht's nicht. Wie wollen wir das? In Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort Christus oder Gottes. Der Glaube kommt also von Gott. Und in Römer 12, Vers 3 steht, aufgrund der Gnade, die Gott uns gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch, denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist und seid besonnen. Maßstab dafür ist der Glaube, von dem Gott jedem ein bestimmtes Maß zugeteilt hat. Wir sollen nicht höher voneinander denken, wie der Glaube desjenigen ist. Boah, das ist ja schon mal eine Messlage da. Wenn einer nicht viel glaubt, soll ich auch eigentlich keine hohe Meinung von ihm haben, wenn ich das mal so frei übersetzen darf. Denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist und seid besonnen. Maßstab dafür ist der Glaube. Der Glaube ist der Maßstab dafür, wie ich mich einschätze, selbst einschätze auch. Und in 1. Timotheus 6 steht, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Kämpfe den guten Kampf, der zum Glauben gehört. Glauben will kämpfen. Wenn mein Glaube kämpfen will, dann muss ich ihn trainieren. Und trainieren kann ich ihn nur, wie es hier steht, durch Gottes Wort. Also muss ich mich da hineingraben in dieses Wort. Ich muss es wirken lassen. Ich muss es auf mich eindringen lassen. Wie es jetzt schon mal gesagt, ich muss es verinnerlichen. Es muss ein Teil von mir werden. Dann wächst mein Glaube. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeit, die man nicht sieht. Unser Glaube ist der feste Grund. Er bewahrheitet Dinge, die andere Menschen nicht sehen können und die andere Menschen nicht kennen. Kann ich das in diesem Kampf des Glaubens, wenn irgendjemand mich fragt, anstatt mich auf Diskussionen einzulassen, wirklich meinen Standpunkt zu sagen, das steht so in Gottes Wort und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist so. Die Welt hat Gott geschaffen in 6 Tagen und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ihr könnt Theorien haben, wie ihr wollt, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Homosexualität ist in Gottes Augen Sünde und keine Krankheit und nichts. Das steht so da. Abtreibung ist Mord. Das steht so in der Bibel. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf des Glaubens gegen diejenigen, die nicht glauben, weil sie etwas anderes vertreten. Sicher kann man mit ihnen freundlich reden. Man muss es ihnen nicht vor den Kopf knallen, wie ich das jetzt gerade getan habe. Aber unser Standpunkt muss glasklar sein. Unser Glaube muss kämpfen. Er muss kampfbereit sein. Und er muss groß und tief gegründet sein in unserem Alltagsleben. In Hebräer 12, die Verse 1 und 2, da steht, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Also den Wettlauf, nicht das Training, nicht die Übung, sondern wirklich den Wettlauf durchhalten bis zum Ende und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Was ist das mit dieser Sünde, die uns abhält vom lebendigen Glauben? Ich denke, da sollte jeder selber drüber nachdenken. Ist es das Gerät, wo es heute schon die Fernbedienung gibt? Aber die Fernbedienung hat auch einen roten Knopf, den kann man auch ausmachen. Ist das alles gut, was ich da in mich reinziehe? Oh, ich gucke auch gerne einen Thriller. Ich gucke auch gerne Dinge, also auch ein Fußballspiel oder irgendetwas. Nur, wie weit steigere ich mich da hinein? Ja? Ich will die Dinge nicht verdammen, aber wenn ich für sonst nichts mehr Zeit habe, wenn es mir meine Zeit raubt, dann wird es zur Sünde. Dann wird es zum Negativen für meinen Glauben. Dann hält es mich ab von diesem lebendigen Glauben. Und lebendiger Glaube sind sichtbare Werke. Glaube wird sichtbar. Er muss sich nach außen abbilden. Und das nicht nur für Christen hier untereinander, sondern hauptsächlich für Ungläubige. Unser Glaube muss sich abgrenzen und abbilden gegenüber Ungläubigen. Das ist der Kampf des Glaubens. Meistens denken wir ja, wir müssen stark sein im Glauben, falls mal irgendein Tief kommt. Eine schwere Krankheit oder ein Trauerfall oder irgendetwas, sicher sind wir dann gefestigt in unserem Glauben. Aber es gibt auch diese andere Seite, dieser Kampf des Glaubens. Wo ist mein Glaube stark? Wo habe ich meine Stärken? Wo dominiert mein Glaube? Und zwar mein ganz praktisches Leben. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt. Und als Sieger ans Ziel kommt, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Der Jesus hat uns das gezeigt, wie man Glauben lebt. Welche Schande willst du nicht ertragen? Verspottet werden ist nicht schön. Ausgelacht werden ist nicht schön. Gemobbt werden ist nicht schön. Aber ich glaube, es gehört zum Glauben dazu. Wenn ich meinen Glaube vertrete, dann werden diese Dinge passieren. Wenn ich diese Dinge nicht aushalte, wenn ich diesen Kampf nicht führen will, dann knicke ich ein und gebe klein bei. Ist mein Glaube so stark? Der Herr Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn ich mir ihn anschaue, wie er in der Bibel reagiert hat, wo wir gleich noch zukommen, in Glaubensdingen, dann ist das schon bemerkenswert. Und niemand weiß mehr über Glauben als Jesus. Er hat den Glauben in die Welt gebracht. Er ist sozusagen der Erfinder des Glaubens. Und er weiß alles über den Glauben. Und wenn ich mir das anschaue bei ihm, dann habe ich so mal geguckt und man könnte jetzt eigentlich über dieses ganze Thema eine ganze Bibelwoche halten. Jeden Abend ein anderes Thema, jeden Abend den Glauben von einer anderen Richtung betrachten. Aber ich will euch ja anregen, mal selbst darüber nachzudenken, selbst darüber euch Gedanken zu machen, was ist überhaupt mein Glaube? Wie steht mein Glaube? Was ist mit meinem Glauben los? Ich habe festgestellt, da gibt es drei Ebenen des Glaubens. Und zwar die erste ist in Markus 4, das war mir jetzt zu lang zum Abschreiben, obwohl wenn man mal was abgeschrieben hat, dann sitzt das irgendwie wo wieder fester im Kopf drin. Markus 4, 37 bis 40. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser volllief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, bedrohte den Sturm und sagte zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Das ist die erste Ebene von Glauben. Unglaube. Unglaube glaubt, dass wir Gott gleichgültig sind. Genau wie die Jünger glaubten, dass der Herr Jesus einfach schläft und sie ihm egal sind. Was war ihr Satz? Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Vielleicht bist du auch gerade so in einem Sturm, in einem richtigen Tief und glaubst, Gott schläft. Oder glaubst, dass Gott unnahbar ist, dass Gott sich dir nicht zeigt, dass Gott desinteressiert ist, dann glaube bitte dieser Lüge nicht. Du bist Gott nicht gleichgültig. Er wird dich nicht aufgeben. Er wird dich nicht zugrunde gehen lassen. Denn er ist an jedem Detail deines Lebens interessiert. Er interessiert sich für uns. Auch wenn wir meinen, er schläft, auch wenn nicht gleich immer alles passiert, wie wir es uns vorstellen. Gott hat einen Plan mit meinem, mit deinem Leben und er kann nicht schlafen eigentlich. Gott ist immer wach, weil Gott keine Zeit hat. Gott ist immer da. Diese erste Ebene die ich hier mal angerissen habe, die ihr wirklich alle gerne noch vertiefen könnt. Lest euch das ganze Kapitel durch, wie das im Zusammenhang ist. Das sagt einfach mir mein Glaube, dass ich Gott eigentlich gleichgültig bin. Aber das ist es nicht. Und da gibt es noch eine Ebene. Die finden wir in Matthäus 6. Vers 30 bis 34. Wenn Gott sogar die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so schön kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Merken wir was? Die zweite Ebene ist der Kleinglaube. Wir beschäftigen uns mit dem Menschlichen anstatt mit Gott. Mit unseren ganz banalen menschlichen Dingen. Reicht die Rente bis zum Ende des Monats? Oder hat der Monat wieder mehr Tage wie Geld im Geldbeutel? Wir glauben zwar, dass Gott sich kümmert, aber unsere Blickrichtung ist falsch. Unsere Blickrichtung ist einfach auf das Irdische, auf das, was um uns herum geschieht. Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wie werden wir mit allem zurechtkommen? Wisst ihr, wie kann man das so beschreiben? Die Wolke von morgen überdeckt den Sonnenschein von heute. Die Wolke von morgen überdeckt den Sonnenschein von heute. Das ist Kleinglaube. Ich mache mir Sorgen um morgen. Um das Wetter von morgen, um die Autofahrt von morgen, um all diese Dinge, wo ich sowieso keinen Einfluss drauf habe. Aber ich mache mir Sorgen darum. Und hier steht, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Kümmert euch um Gott, kümmert euch um sein Wort, beschäftigt euch damit, das ist viel, viel wichtiger, wie um diese Dinge, worüber wir sich alle Gedanken machen. Sicher gibt es Dinge, worüber man sich Gedanken machen muss. Man muss auch irgendwo planen. Dafür hat man einen Verstand. Das mache ich genauso. Aber Sorgen machen, dass morgen vielleicht nichts zu essen gibt. Das gibt es. Obwohl die Leute den Kühlschrank voll haben bis oben hin, machen die sich Sorgen. Morgen könnte ja die Milch sauber sein, wo kriege ich dann morgen Milch her? Und dann stellen sie vollkommen fest, die Milch ist ja nicht sauber. Sorgen umsonst. Jetzt haben wir Hochsommer. Im Winter, morgen früh könnte es glatt sein. Ja, klar. Wenn es glatt ist, ist es glatt. Ich kann es eh nicht ändern. Aber ich mache mir dann Sorgen. Hier steht, ihr braucht euch keine Sorgen, um diese Dinge zu machen, weil ihr sie sowieso nicht ändern könnt. Sorgt euch doch lieber um eure Seele. Sorgt euch doch darum, was Gott euch zu sagen hat. Das ist doch viel, viel wichtiger, wie diese alltäglichen Sorgen. Aber das muss man wollen, das ist ein Kampf. Das geht nicht so einfach. Und das geht vielleicht bei dem anderen überhaupt nicht, weil er so veranlagt ist, weil wie wir am Anfang gehört haben, Gott das Maß des Glaubens gibt. Und ich weiß nicht, wie viel er gibt. Und ich weiß auch nicht, warum er manchem wenig gibt und warum er manchem mehr gibt. Aber Aber das ist sein Geheimnis. Das ist einfach so. Aber ich kann es ihm bringen. Ich will mir jetzt keine Sorgen darum machen. Sorge du. Es abgeben, es weitergeben, es lernen. Und das kann man lernen. Das ist vielleicht eine harte Schule. Dem einen fällt das leicht, dem anderen, dem gelingt das vielleicht überhaupt nicht. Der reibt sich daran auf. Aber trotzdem dranbleiben, weil es ein Kampf ist. Es ist ein Glaubenskampf. Und wir sollen diesen Kampf kämpfen. Und je mehr wir kämpfen, desto stärker werden wir. Desto mehr wir aus Gottes Wort in uns verinnerlichen und aufnehmen, je stärker werden wir in unserem Glauben. Aber wir müssen es ausprobieren. Was nutzt es, wenn ich keinen Kampf führe? Ich weiß ja dann überhaupt nicht, wie stark ich bin. Wenn ich es nicht in der Praxis umsetze, meinen Glauben, weiß ich nicht, wie stark mein Glaube ist. Ich habe einen, ja, aber ich kann ihn nicht einschätzen. Und dann möchte ich noch die dritte Ebene, die steht in Matthäus 8, 5 bis 10. Das ist für mich großer Glaube. Als Jesus in Kapernaum trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Boah. Also als ich da war an diesem Punkt, da habe ich gedacht, jawohl, Jesus kommt zu mir nach Hause. Nur nicht abwehren, der kommt, prima. Ruf schnell an, dass die alles putzen, dass alles sauber kommt. Jesus kommt zu mir nach Hause. Er sagt das hier. Und wie reagiert er? Da entgegnet der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu dem einen, geh, dann geht er. Und zu einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem Sklaven sage, tu das, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemanden gefunden. Merkt ihr etwas? Dieser Mann hat Glauben. Jesus wollte da ihm nach Hause gehen und er sagt, das brauchst du nicht. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Haben wir auch so einen großen Glauben? Dass Jesus das für morgen schon alles für uns regelt? Dass wir es wirklich glauben, dass er es kann? Dass er den richtigen Weg für uns hat? Dass wir darüber ganz ruhig werden können. Also dieser Hauptmann, Chapeau. Das ist schon ein Akt von Glauben. Wir hätten sehr wahrscheinlich den Lahmen auf eine Bahre und hätten den mit zu Jesus geschleift. Er lässt ihn zu Hause. Er lässt seine Sorgen um das, was es geht, zu Hause. Er nimmt es gar nicht mit. Er geht zu Jesus und dann sagt Jesus, ich komme zu dir und mache das. Und er sagt, das brauchst du nicht, du brauchst es nur zu sagen. Durch dein Wort ist die ganze Welt entstanden, alles. Du kannst das mit einem Wort. Chef, du brauchst dich nicht zu bemühen, sag's nur. Diesen Glauben hätte ich gerne. Aber darum muss man kämpfen. Die will ich haben. Für mich ist das ein Riesenglaube von diesem Hauptmann. Kein Kleinglaube, kein Unglaube. Wenn es ungläubig gewesen wäre, hätte er gesagt, ja, du kannst ja mal mitgehen und kannst mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja hin. Aber ich glaube es nicht. Also, ja, kannst du eigentlich den Weg sparen. Ein Kleinglaube wäre gewesen, ja, vielleicht kannst du ihm ja die Schmerzen wegnehmen, dass er nicht so leiden muss, dann kann er ja weiter so liegen bleiben. Und er sagt, du brauchst überhaupt nicht zu kommen, sag ein Wort und er wird gesund sein. Für mich ist das faszinierend, so einen Glauben zu haben. Denn großer Glaube lebt. Und großer Glaube kann nicht schweigen. Großer Glaube muss tätig sein. Und großer Glaube beschäftigt sich nicht mit Kleinglauben. Er ist mutig, er ist stark. Und er ist so stark, dass er für einen allein nicht ausreicht. Habe ich so einen Glauben, dass ich für andere noch mitglauben kann? Oder reicht mein Glaube gerade so für mich? Und dieser große Glauben muss raus. Der kann nicht in einem drin bleiben. Wenn dieser Hauptmann diesen Glauben nicht gehabt hätte, wäre er nicht dahin gegangen. Also setzt Glaube in Bewegung. Großer Glaube geht. Wenn ich dann überzeugt bin von Dingen, dann muss ich sie auch weitersagen. Ich kann sie nicht für mich behalten. Und noch etwas. Großer Glaube kennt keine Angst. Wenn ich weiß, ich kann zu einem hingehen, der mit seinem Wort alles machen kann und er das auch noch zugesagt hat, wovor sollte ich Angst haben? Jetzt müsste man Angst noch definieren. Es gibt auch ganz normale Angst, aber es gibt ja auch Lebensängste. Aber diese Lebensängste, die brauche ich eigentlich nicht zu haben. Haben wir den Mut, großen Glauben zu haben? Dann sollten wir den Wettlauf starten und das Training beenden. Weil trainiert haben wir eigentlich genug. Aber wenn ich nicht anfange, werde ich auch nicht wissen, auf welchem Platz ich lande, ob ich den Kampf wirklich bestehe. Theoretisch alles gut, alles prima. Praktisch großen Glauben leben, das ist eine Vision, das ist eine Hoffnung und das ist auch gleichzeitig eine Zusage, dass wir das dürfen, dass das zwar ein Kampf ist, aber dass es eine Befriedigung ist und dass es eine Befreiung ist und dass es etwas Wunderbares ist, einen großen Glauben zu haben.